Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Frick. Und wir sind heute nicht alleine hier im Podcast, aber bevor wir herausfinden, wer noch da ist, machen wir wie immer einen kurzen Rückblick auf das Letzte, was wir in dem Podcast besprochen haben. Und das macht Claudia, weil ich war nicht dabei.
Nee, du warst nicht dabei. Es war ganz anders, aber ich habe mir jemanden mitgebracht, Caleb, der sich mit mir unterhalten hat und deine Rolle versucht hat einzunehmen. Während wir in der Sonne am Tagebau Hambach saßen und in das Loch gestarrt haben, das macht, dass das Klima unter anderem wärmer wird. Und haben ein bisschen über den Tagebau Hambach geredet, das Rheinische Revier, was da so passiert, was mit der Natur passiert, was mit den Menschen passiert und wie die Zukunft im Strukturwandel aussehen kann.
Ja, war eine sehr schöne Folge, obwohl ich nicht dabei war. Nein, das war eine sehr schöne Folge. War auch nett, mal irgendwie nichts machen zu müssen für eine Folge, außer sie zu schneiden. Aber was die Klimakrise mit der Natur macht, mit uns Menschen macht, das ist genau das, was wir heute sehr ausführlich besprechen wollen. Vor allem, weil wir die Möglichkeit haben, es mit einer Person zu besprechen, die sich wirklich gut auskennt. Wir haben heute Peter Knippertz zu Gast und Peter Knippertz hat Ahnung von einem Thema, das sehr, sehr spannend ist und vermutlich noch sehr, sehr spannend wird im Laufe der Klimakrise und darüber wollen wir sprechen. Aber zuerst wollen wir mit Peter über Peter sprechen und wir fangen an mit Hallo Peter.
Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
Ja, wir freuen uns. Claudia und du hattet ja den Kontakt. Ich bin ja hier nur außen vor, weil ich habe ja überhaupt keinen Kontakt zu Meteorologinnen und Meteorologen. Also ich kenne mich da generell nicht so gut aus, aber es ist schön, dass wir diesen Kontakt haben. Und vielleicht möchte Claudia kurz erklären, wie das zustande kam, was jetzt passiert.
Ja, kann ich ganz kurz sagen. Ich habe ja wie immer mal nach Papern gesucht, die interessant sind für unseren Podcast und hatte mir ein paar Paper angeguckt zum Hochwasser 2021, dass wir hier so in der Region, aus der ich ja grob komme, hatten, in Nordrhein-Westfalen und drumherum. Und dann habe ich die AutorInnenliste gelesen und habe gedacht, den Namen kenne ich. Mit dem habe ich schon mal zusammen gearbeitet und deswegen haben wir Peter uns eingeladen und gefragt, ob er Lust hat, mit uns über die Paper und das Hochwasser 2021 zu sprechen. Aber Peter ist jetzt nicht mehr da, wo wir uns kennengelernt haben, an der Uni Mainz, sondern du bist wo ganz anders.
Genau, ich bin jetzt am Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie, also ein bisschen weiter den Rhein rauf von Mainz. Und habe da auch ein bisschen eine spezielle Rolle, die es gar nicht so oft gibt in Deutschland. Also ich bin gleichzeitig ganz normaler Uniprof mit Lehre und Fakultätsaufgaben, wenn man so will. Und gleichzeitig ist das KIT ja auch ein Helmholtz-Forschungszentrum. Das heißt, ich habe auch noch Verantwortung für unseren Beitrag zum Helmholtz-Forschungsprogramm.
Ah, ist das eine Professur nach dem Jülicher Modell, wenn ich fragen darf?
Das ist tatsächlich eine Professur nach dem Karlsruher Modell. Und das sind die, die eigentlich von ihrem Kernarbeitsvertrag Uniprofessoren sind und auch das volle Lehrdeputat haben und dann im Nebenamt, wie man so schön sagt, auch noch in der Helmholtz-Forschung aktiv sind.
Weil wir so viel Zeit haben. Ja, aber ich finde das wunderbar und sehr, sehr spannend. Ich habe ein bisschen mitgelesen und nachverfolgt, was du so gemacht hast.
Genau, und über das, was Peter gemacht hat, wollen wir hier sprechen, denn es ist natürlich viel, was man so erforscht in einem Forscherleben, aber die zwei Papers, die ich glaube schon angesprochen habe, die sind die, die uns besonders interessieren, denn darin geht es um das, was im Juli 2021 passiert ist. Da gab es sehr viel Hochwasser in Mitteleuropa, Zentraleuropa und dieses Hochwasser hatte schlimme Folgen und wir wollen das ein bisschen genauer verstehen, was da passiert ist. Und zum Glück gibt es diese Forschungsarbeiten mit dem Titel eine multidisziplinäre Analyse und multidisziplinär ist immer gut, wenn es ums Klima geht und bei diesen zwei Papers hat Peter mitgeschrieben und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und wir fangen am besten damit an mit einem kurzen Überblick. Also was ist da genau passiert jetzt im Juli 2021, was eine Erforschung in dem Ausmaß notwendig gemacht hat. Also vielleicht kannst du kurz einen kleinen Überblick geben über die Abläufe. Also was ist passiert, so aus meteorologischer Sicht und aus Wassersicht, dass wir mal so verstehen, warum die Forschung sich dafür interessiert hat.
Ja, ich denke, viele werden sich ja noch zumindest an Teile dieses Ereignisses erinnern. Ich meine, das war wirklich, glaube ich, ein Schock für Deutschland und auch für die umliegenden Länder, der auch weit über Deutschland hinaus in der Presse behandelt wurde. Und im Wesentlichen waren die Zutaten eine schon relativ nasser Boden, der also nicht mehr so ganz viel zusätzliches Wasser aufnehmen konnte. Und dann ein Tiefdruckgebiet, was als Tief selber gar nicht so spektakulär war, aber sehr langsam gezogen ist, also über mehrere Stunden über dem Westen Deutschlands und auch den Nachbarländern mit seiner Regenfront mehr oder weniger ortsfest geblieben ist, so dass die Regensummen, die dann da gefallen sind, innerhalb von einem Tag bis 150 Liter pro Quadratmeter waren. Und dann kam halt das Ganze dazu, dass es in der Eifel passiert ist, also da, wo es relativ steile Hänge gibt und auch relativ felsigen Untergrund, dass sowieso das Wasser eher nicht so leicht eindringen kann und abfließen kann. In Kombination mit dem schon feuchten Boden hat es dann also zu erheblichen Überflutungen gekommen, zum Beispiel von der Ahr, auch von der Erft und von anderen kleineren Flüssen. Und weil zum Teil eben auch nicht in dem nötigen Maße evakuiert worden ist, ist es dann auch zu 180 Todesfällen in Deutschland alleine gekommen und zu wirklich weitreichender Zerstörung von Häusern, von Infrastruktur, Straßen, Bahnlinien und so weiter.
Ja, das ist selten, oder? Dass bei einem Hochwasser in Deutschland so viele Menschen sterben. Ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, aber ich glaube, sowas kommt nicht so oft vor in der jüngeren Vergangenheit, oder?
Ja, das kommt, ist extrem selten. Also ich könnte jetzt kein anderes Ereignis nennen aus dem Stand, wo so viele Menschen in Deutschland gestorben sind. Und ich meine, das ist, denke ich, auch der Grund, warum der Schock so enorm war. Ich meine, die Zerstörung war auch enorm. Also die Summen, die da zusammenkommen, sind in zweistelligen Milliardenhöhen, also wirklich erheblich, und wurden alle möglichen Rekorde auch gerissen an Schadenssummen. Aber ich denke, es ist auch die vielen Tode und die ja teilweise auch dramatischen Schicksale von Leuten, die dann auch noch so gerade gerettet werden konnten, aber natürlich auch von denen, die gestorben sind, die, glaube ich, die Leute, die nicht betroffen waren, ja, schockiert und aufgerüttelt haben. Und natürlich stoßen solche Ereignisse auch immer wieder neue Diskussionen über, wie gut sind unsere Warnungen, was hat das mit dem Klimawandel, und solche Fragen dann natürlich kommen dann schnell auch auf.
Wie schnell war die Wissenschaft jetzt da bei diesem Ereignis nicht dran? Weil das ist ja vermutlich das allererste, an das man denkt, wenn jetzt da Hochwasser ist mit Todesopfern und enormen Schäden, dass man sich jetzt denkt, das muss ich jetzt erforschen. Oder ist das schon so in der Wissenschaft? Also ich habe da jetzt kein Gefühl, weil als Astronom habe ich jetzt mit so zeitnahen Ereignissen selten zu tun. Aber wie schnell war die Wissenschaft da dran an diesem Thema?
Ja, ich sag mal, da gibt's, glaube ich, ein bisschen mehrere Stufen. Das Paper oder die Paper, über die wir jetzt reden, die sind ja in ihrer finalen Form dann erst im Jahr 2023 rausgekommen, also ungefähr 2 Jahre nach dem eigentlichen Ereignis.
Ich dachte jetzt eher an die Datensammlung, man braucht ja Daten, wenn man ein Paper schreiben will. Also die Daten müssen ja dann vermutlich nah am Ereignis selbst gesammelt worden sein, sonst hat man ja nichts, wo man forschen kann.
Genau, ich meine, natürlich sind auch viele Daten, ich sage mal, dann in Archiven und auch jederzeit später abrufbar. Also insofern, was ich sagen wollte, ist die eigentliche wissenschaftliche Publikation, die jetzt den Anstoß für dieses Gespräch gegeben hat, ne, das dauert einfach immer ein bisschen länger in der Wissenschaft. Da gibt es einen Peer-Review-Prozess, und bis es dann final im Druck ist, ne, vergehen dann noch einige Zeit. Was aber vielleicht auch ein bisschen besonders ist an diesen beiden Papern, ist, dass es am KIT ein Zentrum gibt für, naja, Desasterforschung, wenn man es so nennen will. Das heißt CEDIM, wird also auch zum Teil eben aus Helmholtz-Geldern mitfinanziert. Und da sind also vor allen Dingen die Susanna Mohr, die den ersten Teil als erste Autorin dann auch koordiniert hat, ist da engagiert. Und da geht es wirklich um nahe Echtzeitanalysen von Katastrophen. Das heißt also, was die machen, ist, sobald irgendwo auf der Welt irgendwas Schlimmes passiert, und das muss nicht in Deutschland sein, das kann auch an ganz weit entfernten Orten sein, kann auch ein geophysikalisches Ereignis sein, also in Richtung Erdbeben, Vulkanausbruch und ähnliche Dinge, dann versuchen die so schnell wie irgend möglich alle verfügbaren Daten zusammenzutragen und einen ersten schnellen Report über diese Ereignisse rauszubringen. Auch mit der Idee, dass dann die Leute, die Katastrophenhilfe leisten, bis hin natürlich auch zu finanziellen Schnellhilfen für Betroffene, dass die irgendeine solide Grundlage haben, jetzt auf den ganz kurzen Zeitskalen dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, also das war eigentlich das allererste. Als das kam, haben die Mitglieder von diesem CEDIM das mehr oder weniger live mitverfolgt und schon während das sich da entfaltete, versucht, die Daten zusammenzusammeln, entsprechende Dinge zu plotten, aufzubereiten. Und jeder, der das mal gerne sehen will, kann auch auf die CEDIM, also mit CEDIM, Webseite gehen. Und da sind all diese nahe Echtzeit-Reports sind da verfügbar.
Da habe ich dann tatsächlich auch einen neuen Begriff gelernt. Disaster Analysis. Ist das das, was damit zusammenhängt?
Genau, also forensisch benutzt man ja normalerweise eigentlich eher in der Kriminologie, ne, wenn man wissen will, wie irgendjemand zu Tode gekommen ist. Ja, ist jetzt hier im Sinne benutzt. Also natürlich will man sich davon absetzen von Vorhersage oder Warnung. Mhm. Ja, also wenn das Ereignis passiert ist, so kurz wie möglich danach, genauso wie der Kriminalkommissar oder die Kommissarin zum Tatort kommt und dann eine forensische Kriminalanalyse macht, macht man hier eine forensische Katastrophenanalyse, um ja alle verfügbaren Informationen zusammenzusammeln und sich in möglichst klare Schlüsse aus dem, was da passiert ist, zu ziehen. Das ist so ein Begriff, der in CEDIM sehr zentral ist für die Art und Weise, wie die eben arbeiten. Und in diesem Falle hat man dann gedacht, okay, jetzt haben wir diesen tollen Report zusammengestellt, ne, mit sehr vielen Leuten aus sehr vielen Disziplinen und das Interesse ist riesig. Und jetzt können wir eigentlich mit ein ganz klein bisschen mehr zeitlichem Abstand auch hingehen und auf Basis dieses Reports nochmal ein richtiges wissenschaftliches Paper schreiben. In dem Falle war dann so viel Material auch zusammengekommen für zwei Paper. Es wurden dann auch noch ein paar numerische Simulationen mit Computermodellen gemacht, um das besser klimatologisch einordnen zu können. Das heißt, das hat natürlich länger gedauert als diese forensische Analyse.
Das ist, finde ich, aber auch total spannend. Also auch wenn ein CEDIM und auch mit dem Paper, dass das so multidisziplinär ist. Hast du einen Überblick, wie viele und welche Disziplinen da jetzt genau dran beteiligt waren und worauf die geguckt haben und worauf du dann speziell geguckt hast?
Ich meine, grundsätzlich in CEDIM, also ist natürlich Meteorologie und Hydrologie ist da ziemlich zentral. Dann die geophysikalischen Aspekte wie Erdbeben und Vulkanausbrüche spielen da eine Rolle. Damit sind, glaube ich, schon die meisten natürlichen Katastrophen, glaube ich, abgedeckt. Man braucht dann aber natürlich auch Leute, die sich zum Beispiel gut mit Satellitenprodukten auskennen. Man muss natürlich gerade in so Katastrophengebieten dann doch am Ende auch viele Ableitungen auf Basis von Satellitenbildern machen, weil zum Beispiel wie an der A waren ja viele der hydrologischen Messgeräten von der Flut einfach weggespült worden. Das heißt, da gab es dann eigentlich die Daten, die es da routinemäßig gibt, plötzlich nicht mehr. Und dann bleibt einem irgendwann nichts anderes übrig, als Satellitenbilder so auszuwerten, Überflutungsflächen teilweise mehr oder weniger per Hand abzuleiten und dann unter Kenntnis auch des Flusslaufs und der Topografie, Wasserstände und Ähnliches, naja, so ein bisschen in eine Ad-Hoc-Methode abzuleiten. Also für solche Dinge gibt es da Experten und Expertinnen. Also jetzt für das Paper selber, wenn man sich da die Autorenliste anguckt, sind natürlich viele Leute vom KIT, Meteorologie, Hydrologie, dann die Satellitenleute, aber es gibt auch Beiträge zum Beispiel vom Erftverband und auch vom Wupperverband, also auch Behörden wurden da involviert, weil die natürlich teilweise Informationen haben, an die man nicht so ohne weiteres rankommt. Und auch hier waren Leute aus der Geophysik und sogar aus der Ökonomie vom KIT dabei, die dann eben wirtschaftliche Schäden oder auch geophysikalische Aspekte dann angeschaut haben.
Also das fand ich super spannend beim Lesen und war sehr interessiert daran, dass so verschiedene Datenmethoden, Erhebungsmethoden genutzt wurden. Also ich habe dann auch gelesen, dass tatsächlich Fotos und Videos von DrohnenpilotInnen genutzt worden sind oder Social Media Posts mit Video und Fotomaterial, einfach weil das in Real Life und sehr schnell Informationen geliefert hat, wo es anders erstmal noch Lücken gab. Sind die dann am Ende auch noch ins Paper eingeflossen?
Ja, zum Teil schon. Also natürlich ist so, in den Reports von CEDIM nimmt man alles, was man kriegen kann. Und manches davon ist dann vielleicht auch eher noch mit einer etwas größeren Unsicherheit belegt. Und für so eine wissenschaftliche Auswertung mit ein bisschen mehr Zeit mag man dann am Ende die eine oder andere Datenquelle durch was Solideres noch ersetzen, wenn das möglich ist. Das heißt, ein ganz klein bisschen geht es ein, da wo man zum Teil auch nichts anderes hat. Und du hast gerade schon die Drohnen angesprochen. Ich meine, das ist auch, denke ich, eine kleine Revolution, die es jetzt seit ein paar Jahren gibt, dass man dann in Gebiete, wo man eigentlich gar nicht mehr reinkommt, weil Infrastruktur zerstört ist oder weil es einfach zu gefährlich ist, dahin zu gehen, mit Drohnen sehr wohl erreichen kann. Und das, glaube ich, ist gerade für die Katastrophenhelfer und Helferinnen vor Ort, ist das eine wirklich sehr wichtige Informationsquelle, weil man hört natürlich auch bei vielen Katastrophen, dass am Ende auch Katastrophenhelfer zu Tode gekommen sind, weil sie eben auch nicht genau wussten, was sie erwartet, wenn sie da in dieses Krisengebiet dann reingehen.
Ja. Das stimmt.
Die beiden Papers haben zwei unterschiedliche inhaltliche Ausrichtungen. Das erste Paper beschäftigt sich mit eben der Beschreibung und der Analyse des Ereignisses. Da hast du jetzt gerade schon erklärt, welche Methoden ihr da angewandt habt, um das zu beschreiben. Und der zweite Teil, der hat den Titel Historischer Kontext und Verbindung zum Klimawandel. Und das ist vermutlich das, was die Leute, die nicht da das aus rein fachlicher Sicht betrachten, am meisten interessiert. Nämlich, wie ist jetzt, war da jetzt der Klimawandel schuld dran? Und was bedeutet das vor allem auch für die Zukunft? Also das ist das, was vermutlich die Öffentlichkeit an dem Thema am meisten interessiert. Weil bei so einer gewaltigen Katastrophe, wie das eine war, kann man ja kaum anders, als sich darüber Gedanken zu machen, wer ist schuld? Weil wir brauchen als Menschen immer jemanden, der schuld ist. Und in dem Fall liegt es nahe zu sagen, die Klimakrise ist schuld. Ist denn die Klimakrise schuld?
Ja, das ist ja natürlich eine Frage, die man nicht so ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten kann.
Das habe ich mir fast gedacht.
Genau. Ja. Also es gibt ja eine ganz neue, würde ich sagen, Subdisziplin der Meteorologie, die Attributionsforschung. Seit einigen Jahren, wo man im Grunde genommen bei jedem neuen meteorologischen Extremereignis hingeht und sagt, wie können wir jetzt den Zusammenhang mit dem Klimawandel wissenschaftlich sauber herstellen.
Wer da gerne mehr noch hören will, kann die Folgen 24 und 25 unseres Podcasts anhören. Da haben wir genau über das mit Friederike Otto gesprochen, ausführlich, die ja Mitbegründerin quasi dieser Attributionsforschung ist, die es überhaupt erst möglich macht, die Frage, die ich vorhin gestellt habe, vielleicht zu beantworten.
Genau, und vielleicht sage ich trotzdem an der Stelle nochmal ganz kurz,
ja,
wie man das macht. Ja. Also im Grunde genommen braucht man einen statistischen Vergleich. Das heißt, man definiert eine Art von Event, man wählt vielleicht irgendeine Region aus und auch einen gewissen Zeitraum und betrachtet den Niederschlag für diese Region und einen gewissen Zeitraum. Und dann macht man viele, viele, viele Simulationen mit Klimamodellen. Und in dem einen Falle hat man nur natürliche Randbedingungen, natürlichen Antrieb durch die Sonne, wenn man so will, mit einem präindustriellen Treibhausgaskonzentrationen. Und in dem anderen Falle versucht man in dem Sinne den Klimaverlauf der letzten Jahrzehnte so gut wie möglich nachzubilden, also mit dem Zuwachs von Treibhausgasen. Und dann guckt man sich einfach an, wie häufig taucht so eine Art Ereignis in dem nicht vom Menschen beeinflussten Klimasimulationen auf und wie häufig taucht es in den vom Menschen beeinflussten auf. Und dann kann man halt ja mit gewissen statistischen Unsicherheit sagen, das ist jetzt durch den Klimawandel, ich sage mal, doppelt so wahrscheinlich geworden oder irgendwas in der Art. Bei Hitzewellen, glaube ich, kann man da schon sehr häufig ziemlich klare Zusammenhänge eigentlich sehen. Das ist in dem Sinne eine statistisch gutartige Größe, weil sie räumlich sehr ausgedehnt ist und auch zeitlich dann über einen gewissen Zeitraum anhält. Und bei Niederschlag ist es deutlich, deutlich schwieriger. Das ist viel, viel kleinräumiger und unterliegt viel, viel größeren Schwankungen. Und da sind solche Attributionsforschungen mit höheren Unsicherheiten belegt. Aber ich glaube, es hat schon gezeigt, also auch gerade von der Gruppe um Friederike Otto, die den Fall ja auch untersucht haben, dass der Klimawandel eine solche Art von Ereignis wahrscheinlicher gemacht hat, was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass es nicht auch vor 100 Jahren schon erhebliche Überflutungen zum Beispiel an der A gegeben hat. Also man muss sich einfach in den Fällen ein bisschen davor hüten, so ganz schwarz-weiß an einem Ereignis das festzumachen. Insgesamt stellen wir halt fest, wenn wir ein bisschen weiter gucken, also nicht nur auf Westdeutschland, sondern vielleicht auf ganz Europa, oder auch auf die ganze Welt, wenn man sich da Statistiken anguckt. Also insgesamt nimmt einfach die Häufigkeit von wetterbedingten Extremereignissen und auch Auswirkungen auf den Mensch zu. Und es ist ja physikalisch auch vollkommen plausibel und einfach nachvollziehbar, dass wenn die Welt sich insgesamt erwärmt, die Luft mehr Wasserdampf halten kann. Und wenn man den dann zum Abregnen bringt, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu sehr hohen Niederschlagsmengen kommen kann, die ist einfach durch diesen ganz fundamentalen thermodynamischen Effekt erhöht.
Und es ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Grund, warum die Katastrophe so schlimm war, ist, dass eben die Wettersysteme sich so langsam bewegt haben und auch, ich glaube, die Geschwindigkeit solcher Wettersysteme hängt ja auch mit der Erwärmung der Erde zusammen. Also das sind ja, glaube ich, auch Faktoren, die neben der Wassermenge dazukommen, dass eben mehr Wasser in der Atmosphäre ist und das Wasser konzentrierter runterkommt, wenn ich die Dynamik da richtig verstanden habe, aus dem, was wir bis jetzt besprochen haben.
In dem Falle, ja, war es tatsächlich so, dass die Wettersituation, die Großwetterlage über Europa relativ lange stabil war. Das heißt, es gibt ja diese Idee, dass durch die Erwärmung der Arktis der Temperaturunterschied zwischen den hohen und den mittleren oder subtropischen Breiten, dass der insgesamt kleiner wird. Und dass damit eben auch so große Wellen in der Atmosphäre, die dann die Lage der Hoch- und Tiefdruckgebiete beeinflussen, dass die etwas weniger variabel werden. Und so eine Situation war da über Europa. Das heißt, es gab einen sogenannten Trog oder einen Tiefdruck, eine Tiefdruckzone eher über dem Westen von Europa und eine Hochdruckzone eher über dem Osten, und zwar für eine relativ lange Zeit. Und das hat in gewisser Weise die Katastrophe durch mehrere Faktoren dann befördert. Zum einen hat diese Hochdrucklage im Osten dazu geführt, dass sich insbesondere die Ostsee enorm aufgeheizt hat. Also da gab es Wassertemperaturanomalien von bis zu 8 Grad. Ui. Das ist also schon ziemlich gewaltig. Ja, 4 bis 6 Grad, also so eher etwas näher an Deutschland. Das sind schon, finde ich, gewaltige Zahlen. Ist ein flaches Meer natürlich, was sich auch schnell aufheizt. Trotzdem, ja, die Nordsee war ebenfalls wärmer als normal. Und ich sage mal, in so Gebieten wie Süditalien sind im Sommer erhebliche Niederschlagsmengen relativ häufig anzutreffen, weil eben diese feuchtwarme Luft vom Mittelmeer dann gegen die Alpen geführt wird. Dass es so weit im Norden, in der Eifel, also in dem nördlichen Mittelgebirge, zu solchen Niederschlägen kommt, das ist eben auch deswegen selten, weil die Luft muss ja von Norden im Wesentlichen dann gegen Gebirge, kann man fast nicht sagen, gegen die Hügel der Eifel geführt werden. Und dann kommt halt häufig die Luft eher mal aus dem Bereich Ostsee, Nordsee. Und das sind nun bekanntermaßen relativ kühle Meere, die eben nicht so viel Wasserdampf halten. Aber durch dieses sehr stationäre Hochdruckgebiet war also sowohl, also vor allen Dingen die Ostsee, aber auch ein bisschen die Nordsee, die waren ungewöhnlich warm. Und die Luft, die dann von daher Richtung Eifel geströmt ist, war viel, viel feuchter, als man das normalerweise kennt. Ne, gleichzeitig, wie gesagt, war im Westen Europas auch eher häufiger Tiefdruckgebiete und Trog. Und die haben natürlich selber auch schon Niederschlag erzeugt. Und das hat eben dazu geführt, dass die Bodenfeuchte relativ hoch war. Das heißt also, diese ortsfeste, stationäre Wetterlage hat eigentlich dazu beigetragen, dass dann dieses eine Tief, was sehr langsam über Deutschland gezogen ist, Tief Bernd, da sehr hohe Niederschläge auf sehr feuchten Boden und unglücklicherweise eben in einem sehr steilen Flusseinzugsgebiet und auch einem felsigen Flusseinzugsgebiet, insbesondere der Ahr und der Erft, kamen alle diese Faktoren zusammen, und das hat letzten Endes die Katastrophe dann ausgelöst.
Du hast gerade den Begriff unglücklicherweise verwendet. Die Frage, die sich jetzt auch stellt, vor allem auch in Bezug auf den Titel dieser Forschungsarbeit, der historische Kontext, wie viel Unglück war es denn wirklich oder wie viel war dann von dem Unglück selbst gemacht? Weil wir gestalten solche Landschaften ja auch um. Also die Flüsse und die Umgebung der Flüsse war 2021 eine andere, als sie vermutlich 50 oder 100 Jahre davor war. Und ich vermute mal, das wird auch etwas getan haben, um diese Katastrophe zu verschlimmern oder vielleicht abzuschwächen. Ich weiß es nicht, wie da genau die quasi Infrastruktur oder historischen Transformationen dieser Flüsse, dieser Täler sich ausgewirkt haben?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die wir natürlich auch schon viel diskutiert haben. Also heutzutage, wenn man mit Leuten redet, die sich mit Klimaanpassungen beschäftigen, also wie können wir uns auf zukünftige Veränderungen und auch zukünftige drohende Katastrophen besser vorbereiten, da fällt dann immer gern das Schlagwort Nature-Based Solutions, also naturbasierte Lösungen. Und was das heißen soll, ist, dass wir zum Beispiel in steilen Flusseinzugsgebieten wie der Ahr dafür sorgen müssen, vermehrt, dass die Natur selber das Wasser zurückhält und eben nicht oberflächennah in den Fluss abfließen lässt.
Also keine Bodenversiegelung.
Genau. Und ich sage mal, wenn man mal an der Ahr ist, dann sieht man natürlich, dass nicht alles betoniert. Also es ist nicht die Versiegelung, die wir aus den Städten kennen. Aber es gibt natürlich landwirtschaftlich genutzte Flächen wie einfach Kuhwiesen, wo dann auch schon mal der Trecker drüber fährt, wo der Boden vielleicht ein klein bisschen stärker komprimiert ist, als er das natürlicherweise ist. Und natürlich hält auch eine Wiese nicht so furchtbar viel Wasser. Wälder halten mehr Wasser, aber da kann man auch immer wieder feststellen, also kommerzielle Wälder, die auch mit schweren Maschinen bearbeitet werden, haben auch stärker komprimierte Böden. Manchmal ist es auch so, dass es in kommerziell genutzten Wäldern auch tatsächlich Drainage gibt. Das heißt, man leitet aktiv das Wasser aus dem Wald, damit, wenn man im Winterhalbjahr Holz schlägt, dann da nicht alles matschig ist. Ja, das kann man nachvollziehen, dass das für die Holzernte Sinn macht. Aber natürlich als Überflutungsprophylaxe ist das genau das Falsche. Und man kann sehen, wenn man also echte Urwälder kreiert, also wenn man jetzt all die kommerziellen Wälder und die Kuhwiesen und so weiter entlang der Ahr in echten Urwald, also in sich selbst überlassene Ökosysteme mit natürlicher Wasserbewegung übersetzen würde, dann könnte man damit auf jeden Fall den oberflächennahen Abfluss und damit auch die Flutwelle reduzieren. Das würde aber natürlich heißen, dass diejenigen, denen diese Flächen jetzt gehören, die müssten sich darauf einlassen oder die müssten sich die Flächen abkaufen lassen. Das ist natürlich vermutlich dann auch schon eine erhebliche Investition. Aber das sind diese Nature-Based Solutions, die da häufig vorgeschlagen werden. Und ich sage mal so, für mich persönlich, der ich gerne im Wald spaziere, hätte das sozusagen auch einen erhöhten Freizeitwert. Und ich glaube, für die Biodiversität hätte es auch einen Kollateralbenefit. Also das sind Diskussionen, die wir in Zukunft führen müssen, ob wir uns mehr dieser Naturräume auch für das Thema Flutprävention leisten wollen. Der zweite Punkt, der mit dem Mensch zu tun hat, sind natürlich der Bau von Brücken und der Bau von Tunneln und ähnliche Sachen. Und da hat man an der Ahr-Flut auch gesehen, dass zum Beispiel die Eisenbahnbrücke, die da über die Ahr geht, dass die also teilweise zum erheblichen Rückstau geführt hat, weil alle möglichen Baumstämme und andere Dinge, die von dem Fluss mitgeführt wurden, sich dann vor so einer von einem relativ engen Durchlass zwischen zwei Brückenpfeilern dann gestaut haben. Ja, und dann wie so ein Staudamm das Wasser dahinter also sehr hoch gestiegen ist und eben dadurch auch mehr Zerstörung angerichtet hat.
Kann man durchaus vorstellen, das haben wir auch schon in anderen Folgen von uns besprochen, dass diese Nature-Based Solutions funktionieren. Vor allem, weil es den Leuten ja jetzt auch, sagen wir mal, in Zukunft nichts bringt, da irgendwie einen Grund zu besitzen, der halt ständig überschwemmt ist. Ich kann mir doch so schöne Häuser direkt an den Fluss bauen, aber wenn die alle paar Jahre irgendwie zerstört werden, dann ist es vielleicht besser, ich verkaufe das Zeug und lasse da einen Urwald wachsen.
Ich habe gerade bei der Erzählung halt daran gedacht, also ich komme ja also aus dem Rande der Region und wir haben sehr viel gesehen vom Wiederaufbau und von Brücken und Tunneln. Hier war ja die Autobahn unterspült, also Autobahn war stückweise weg. Ich kenne Menschen, die eben tatsächlich eben in Häusern gelebt haben, die dann vom Schlamm und so weiter befreit werden müssen. Und da war so meine Frage, konkretes Beispiel in Kall, da ist es halt dicht besiedelt, das ist ja, also ist ja eine Stadt und so, da ist die Frage, die Häuser sind ja noch da, ne, da kann man jetzt keine Nature-Based Solutions machen, aber wie ist denn, gibt es irgendwie eine Prognose dafür, wie häufig die jetzt, also wie wird so ein Ereignis in Zukunft aussehen, wenn da alles erstmal so bleibt, wie es ist, weil da steht noch alles so, wie es ist. Es wurde quasi einfach wieder aufgebaut, was da war. Wenn man jetzt so in die Zukunft guckt, würde sich das Ereignis schlimmer auswirken? Oder ich weiß es nicht. Habt ihr da mal reingeschaut, was so zukünftige klimatische Bedingungen bedeuten würden für so ein Hochwasserereignis in der Region?
Ja, also es gibt vor allem den zweiten Teil, der eben schon angesprochen wurde, ja auch diesen Zusammenhang mit dem Klimawandel, den historischen Kontext. Und da hat der Patrick Ludwig, der diese Teil geleitet hat, einfach mal ein paar Sensitivitätsexperimente gemacht und gesagt, okay, wir nehmen im Prinzip die Wettersituation so, wie sie war im Juli 2021 und erhöhen einfach überall mal die Temperatur um 2 Grad. Wir setzen dann auch entsprechend die Feuchte etwas höher, um eine ähnliche relative Feuchte in der Luft zu haben, was also häufig auch angenommen wird, dass die relative Feuchte sich insgesamt auch mit dem Klimawandel nicht so stark ändern wird. Und dann lassen wir einfach das Computermodell mal in die Zukunft laufen und dann sieht man ganz eindeutig, dass die Gesamtniederschläge, die dann über der Eifel niedergegangen wären in einer 2 Grad wärmeren Welt, dass die dann doch nochmal ein gutes Stück höher sind und damit natürlich auch der Flutpegel nochmal etwas höher ist. Jetzt kann man sich, glaube ich, leicht vorstellen, dass dann die Zerstörung, die damit einhergeht, dass die dann nicht bei, sagen wir mal, 10% höherem Wasserpegel nicht auch 10% höher ist, sondern deutlich mehr. Weil natürlich, sobald der Fluss einmal wirklich aus seinem Bett und aus dem angestammten Überflutungsgebiet, was vielleicht noch nicht bebaut ist, einmal rausgeht, dann gehen natürlich die Schäden gewaltig in die Höhe. Und das heißt, jedes Prozent, was man dann mehr an Niederschlag und Wasserstand hat, tut richtig weh und kann zusätzliche Zerstörung dann erzeugen. Und ich meine, die Nature-Based Solutions, die eben angesprochen wurden, die muss man in solchen Catchments natürlich vor allen Dingen im Oberlauf machen. Ja, und dann in der Eifel weiter oben ist es relativ dicht besiedelt, aber natürlich zum Teil relativ intensiv dann eben auch landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzt. Und ich denke, da würde uns ein Umdenken und eine Umwidmung von Flächen durchaus weiterhelfen, zukünftige Katastrophen etwas abzumildern.
Das heißt, es wäre jetzt aus Klimasicht schlauer gewesen, wenn man nach dieser Katastrophe von Seiten jetzt der zuständigen Politik nicht gesagt hätte, so, wir bauen das jetzt alles wieder auf, weil das sagt man immer gerne in der Politik, wenn was nach einer Katastrophe kaputt ist, dann sagt man, wir bauen alles wieder auf. Das macht Sinn, wenn, keine Ahnung, Notre Dame in Paris abbrennt, da kann man sagen, wir bauen es wieder auf. Aber hier wäre es vielleicht besser gewesen zu sagen, wir bauen es nicht wieder auf, sondern wir machen es anderswo gescheiter, weil wenn wir es hier wieder aufbauen, dann haben wir in ein paar Jahren das Gleiche nochmal nur viel schlimmer. Aber vermutlich wird die Politik so nicht funktionieren.
Ja, ich glaube, da gibt's auch mehrere Aspekte. Einer der Grund, warum Notre Dame so aufwendig wieder aufgebaut wurde, ist natürlich auch, einmal ist es natürlich ein Kulturschatz, aber es ist auch was, woran die Herzen der Leute hängen. Das ist einfach ein Symbol für viele Dinge und niemand möchte das aufgeben. Und ich glaube, für viele Leute, die lange in einem Haus gewohnt haben, ja, ist so dieses Eigenheim, das ist auch sehr nah am Herzen.
Ja.
Und dann kommt so eine Katastrophe. Und dann ist man natürlich erstmal am Boden zerstört. Und ich glaube, danach kommt auch bei vielen Leuten, ich sage mal, so ein bisschen so ein Kampfesgeist. Wir bauen das wieder auf. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir bleiben hier.
Ja, aber wenn ich Notre Dame wieder aufbaue, dann steigt dadurch nicht die Chance, dass Notre Dame öfter abbrennt in Zukunft, sondern ist Notre Dame wieder da. Aber wenn ich jetzt im Hochwassergebiet im Ahrtal wieder aufbaue, dann muss mir bewusst sein eigentlich, dass durch die Klimakrise die Chance viel größer ist, wenn ich da wieder was hinstelle, dass es dann noch schneller weg ist, als es vorher weg war.
Genau. Ich sehe das genauso wie du. Ne? Ich glaube auch, dass dieses, wir bauen alles wieder so auf, wie es war, dass das eine sehr schwierige Entscheidung ist. Ich glaube, ein Faktor, der bei all diesen Dingen eine Rolle spielt, ist natürlich auch, dass man sich irgendwie überlegen müsste, wenn man jetzt tatsächlich aktiv Leute umsiedelt. Also wenn natürlich Häuser komplett zerstört sind, dann könnte man etwas leichter sagen, okay, wir bauen das irgendwo anders wieder auf. Viele der Häuser waren ja nur teilweise zerstört. Und man müsste trotzdem, auch wenn man sagen würde, bau das nicht wieder neu, müsste man ja sagen, okay, aber es gehörte dir und auch das Grundstück gehörte dir. Und wir geben dir jetzt ein neues Grundstück und ja, irgendwoher kommt dann eine finanzielle Unterstützung, auch ein neues Haus zu bauen. Und wenn man das natürlich über ganze viele Täler und Städte und Dörfer macht, dann ist das natürlich auch teuer. Das heißt, da muss man auch sehr scharf drüber nachdenken, wie man das wirklich konkret und praktisch umsetzen würde.
Ja, es ist ja nicht nur teuer, ne? Es ist ja, wie du auch gesagt hast, die Leute hängen ja an ihrem Haus, an dem Land, an dem, wo sie herkommen. Und wenn man das Wort umsiedeln sagt, gerade hier in der Region, also hier passiert das ja öfter. Für den Braunkohletagebau hat man das natürlich gemacht. Und wahrscheinlich wird man das in Zukunft ja auch an Küstengebieten tun müssen, um Menschen ja neue Lebensräume zu finden. Aber es ist halt wirklich schwierig, ne? Wie du sagst, da muss sich politisch was tun, finanziell was tun und die Leute müssen dann auch gut begleitet werden, neue Heimat zu finden, weil Heimat ja mehr ist als die Steine, die weg sind, ne?
Und ich glaube, die Politiker und Politikerinnen, die sowas dann konkret vor Ort entscheiden müssten und entscheiden dürfen, das sind doch meistens solche, die auch gern nochmal wiedergewählt werden wollen. Und weil viel Herz dranhängt und teilweise auch eben Geldfragen dann da mitspielen, wissen die alle, ja, dass eine Umsiedlung fast mit Sicherheit nicht sehr populär ist. Und natürlich wissen wir auch, trotz Klimawandel, ne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt ausgerechnet die A in 10 Jahren wieder trifft, ist natürlich trotzdem klein. Ne, wir wissen einfach insgesamt, statistisch langsam und schleichend werden sich die Katastrophen auf der Welt vermehren und zum Teil einfach auch schlimmer werden, als wir es aus der Vergangenheit kennen. Aber ob es jetzt ausgerechnet die A trifft, ne, ist mit einer hohen Unsicherheit. Und wenn man dann eben solche Maßnahmen der Umsiedlung über Jahre hinweg vornimmt und sich damit auch den Groll vielleicht der Bevölkerung auf sich lädt und dann passiert nichts, ja, dann wird dieser Groll noch größer, weil alle sagen, so, jetzt habe ich mein schönes Haus aufgegeben und aber eine Überflutung ist jetzt seitdem auch keine mehr gekommen. Ja, also auch diese Unsicherheit den Leuten zu erklären.
Das ist wie bei der Pandemie, ist das Präventionsparadox.
Genau, das ist, glaube ich, eine gute Parallele, ja. Genau, ich meine, die andere Sache in dem Zusammenhang, es gibt ja auch offizielle Überflutungskarten, also alle Gebiete Deutschlands weisen Überflutungsflächen irgendwie irgendwo aus, Gebiete, in denen man einfach gar nichts bauen darf und dann Gebiete, ja, die teilweise überflutet werden können, ne, nach gewissen Jährlichkeiten. Und jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, okay, wir wissen ja jetzt schon eine ganze Menge über den Klimawandel und die Zunahme von Spitzenniederschlägen und die damit erwartbaren Zunahmen von Überflutungsflächen. Und dann könnte man diese Karten neu zeichnen. Und jetzt stellt euch mal vor, irgendjemand besitzt ein Haus, das ist im Moment nicht im Überflutungsgebiet. Und dann kommt irgendein Landratsamt oder ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist und zieht die Kurve jetzt nicht mehr auf der Flussseite, sondern auf der Hangseite von deinem Haus. Und das Haus, was gestern noch 300.000 Euro wert war, ist jetzt noch 100.000 Euro wert.
Ja.
Dann sind die Leute auch nicht begeistert. Also das heißt, das wirklich, ja, den Leuten zu erklären, akzeptabel zu machen und auch die finanziellen Implikationen sinnvoll zu regeln, ist eine Riesenherausforderung, wo wir uns im Moment vielleicht zum Teil auch eher mal wegducken, als das konsequent bis zu Ende zu denken.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Ben Shapiro erinnert. Eine Person, die mal gesagt hat, wenn der Meeresspiegel steigt, dann sollen die Leute doch ihre Häuser verkaufen und woanders hinziehen.
Ja.
Die einfach total verkennt, genau, dass solche, ja, das ist das an wen. So, genau, das ist dieselbe Frage. Und dann, ja, genau, aber nicht entschieden durch Klima oder durch Meeresspiegel, sondern tatsächlich wird das dann ja, wenn das ja konkrete Personen, PolitikerInnen, auch wenn die Klimakrise genauso auf bestimmte Unternehmen und Prozesse und Strukturen und politische Strukturen zurückzuführen ist, ist das natürlich deutlich direkter einer Person oder Personen zuzuordnen. Ne? Macht es dann schwieriger, das stimmt.
Also ich habe gehört, in Jakarta in Indonesien ist, glaube ich, die erste Stadt, wo schon relativ aktiv im Moment der Umsiedlungsprozess im Gange ist. Also da hat man eigentlich schon eingesehen, dass man gewisse bisher besiedelte Flächen jetzt doch mehr und mehr aufgeben muss. Aber ich weiß nicht, wie das da den Leuten kommuniziert wurde und wie die Rahmenbedingungen sind. Also würde mich eigentlich mal interessieren. Das ist natürlich ein ganz anderer sozioökonomischer Kontext als Deutschland. Auch die Häuser sind vermutlich etwas rudimentärer, damit etwas billiger und vielleicht sogar kann man Teile auch abbauen und woanders wieder aufbauen. Aber ich sag mal, in so einem engen Tal wie an der A ist natürlich auch gar nicht so viel Platz, irgendwas umzusiedeln. Ne? Also man müsste sich dann schon wirklich fragen, ja, wie würde man das konkret machen? Ist für dich eine wahnsinnig schwierige Frage.
Ja, ich würde nochmal zurückgehen zu den zwei Papern, weil ich habe es mir jetzt angeguckt und durchgelesen, habe auch mal so Abbildungen angeschaut und habe mir dann jetzt aber gefragt, für die Leute, die jetzt zuhören und die nicht die beiden Paper lesen wollen, ob du irgendwie so deine 3, 4 Kernaussagen hast, von denen du sagen würdest, die sollte man aus den Papern mitnehmen. Also was habt ihr gelernt oder was soll man daraus lernen oder was könnten wir aus der Region daraus lernen?
Ja, also eine ganz zentrale Kernaussage, die man im Paper sieht, die mir am Herzen liegt, ist wirklich auch die Frage der Vorhersagbarkeit und der Warnbarkeit. Wir haben ja eben ganz am Anfang schon gesagt, es sind 180 Menschen in Deutschland gestorben. Und ich glaube, man kann sagen, niemand von denen war irgendwo an eine Säule gekettet und konnte nicht weg. Ja, also wenn man das früh genug initiiert hätte und hätte im großen Stile Menschen evakuiert, dann hätte man vermutlich einige dieser 180 Tode verhindern können. Und wenn man sich mal überlegt, naja, wie läuft sowas am Ende ab? Es gibt erstmal eine meteorologische Vorhersage, die sagt, wie viel Niederschlag könnte hier fallen. Dann wird das in eine hydrologische oder dann auch hydraulische Vorhersage übersetzt. Also was für Überflutungen und Wasserpegel kann man hier erwarten? Und danach müssen dann irgendwelche Behörden eben auch über Schutzmaßnahmen, Evakuierungen und so weiter nachdenken. Und es hat ja sogar Gerichtsverfahren gegeben, die irgendwie untersuchen wollten, wer hat jetzt Schuld, müsste irgendjemand in diesem ganzen Prozess juristisch belangt werden. Und da weiß ich auch gar nicht, wie der allerneueste Stand da ist. Aber ich glaube, man kann an dieser Stelle festhalten und zum Beispiel der meteorologische Vorhersage, die wurde ja auch im Detail im Paper analysiert und auch in Abbildungen gezeigt, die war wirklich sehr gut. Es sind ja keine Gewitterniederschläge, die eben klassischerweise schlecht vorhergesagt sind, sondern es ist ein Tiefdruckgebiet mit einer Front, was sich auch noch relativ langsam bewegt. Also das war schon mehrere Tage im Voraus absehbar, dass da enorme Niederschlagsmengen in dieses Gebiet fallen würden. Und da hätten eigentlich alle Alarmglocken auch schon angehen müssen. Es wurde ja dann natürlich auch in hydrologische Modelle gesteckt und die haben eben auch schon gezeigt, dass da ziemlich gewaltige Flutpegel erreicht werden können. Aber irgendwo ist diese Kette der Informations- und Informationsweitergabe und auch dann am Ende der Entscheidung, ja, hat nicht zu dem Ergebnis geführt, dass am Ende ja alle Leute, die wirklich in Gefahr waren, gewarnt wurden. Und ich hoffe sehr, dass ja, Deutschland und natürlich auch die Nachbarregionen, dass man aus diesen Fällen lernt, dass wir zum einen den behördlichen Prozess, wenn ich ihn so nennen darf, der Informationsweitergabe, der Entscheidungsfindung, der Risikoabwägung, dass wir den noch weiter professionalisieren und dass wir aber auch meiner Meinung nach die Bevölkerung noch mehr mitnehmen müssen und noch mehr darauf vorbereiten müssen, dass nicht zuletzt durch den Klimawandel es in Zukunft in Deutschland Wetterereignisse und Wettersituationen oder auch Überflutungssituationen geben wird und geben kann, ja, die wir so noch gar nicht kennen. Und das ist, glaube ich, sehr menschlich zu sagen, ich lebe schon seit 50 Jahren hier, ne, was die da im Radio sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das stimmt bestimmt nicht. Das ist, glaube ich, keine gute Einstellung, wenn wir uns ja auf zukünftige Katastrophen vorbereiten. Und ich glaube, viele Leute haben wahrscheinlich schon mal gehört, ich sage mal in den Tornado-Gebieten der USA oder sowas, ne, da ist dieser Warnprozess, der ist also wirklich bei den Leuten in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, wenn die Sirene geht, ja, die Tornado-Warnsirene, dann weiß jeder in Oklahoma, was zu tun ist. Ja, weil also ständig in den Schulen, in den Firmen im Radio, in den Medien auch immer wieder erklärt wird, wie man sich vorbereitet und wie man sich schützen kann. Und ja, ich glaube, da muss Deutschland auf jeden Fall mehr investieren in die Systeme, in die Warnsysteme, in die Kommunikation, aber auch in den Dialog mit der Gesellschaft.
Ja, das sehe ich auch.
Ja, aber es ist halt schwierig, weil wie gesagt, wenn wir Menschen die Welt beurteilen, wir vertrauen halt bewusst oder unbewusst immer noch uns selbst am meisten. Also wir halten, jeder von uns hält sich für schlauer als alle andere. Ich glaube, das kriegt man nicht raus aus uns, egal ob wir sind oder nicht. Also in der Wissenschaft lernt man diesen Drang, sich schlauer als andere zu halten, ein bisschen zu unterdrücken. Aber auch da funktioniert es nicht immer. Aber ich glaube, das ist vermutlich das Grundproblem für ziemlich alle Probleme der Menschheit, dass wir dass wir dümmer sind, als wir glauben. Aber um bei der Wissenschaft zu bleiben, das war jetzt natürlich eine sehr spannende Forschung, sehr relevante Forschung, die sich mit diesem einen Ereignis beschäftigt hat. Aber das wird ja nicht das Einzige sein, was du so forschst. Was hast du denn noch so, damit wir noch zum Ende kurz einen Blick in deine Zukunft jetzt werfen können? Also was forschst du denn gerade so? Also was kommt denn als nächstes so raus? Also welche Themen sind es, die dich jetzt aktuell interessieren?
Ja, also ich muss natürlich vorab schicken, da ganz am Anfang gesagt, dass ich schon ein bisschen eine spezielle Rolle inzwischen habe, mit viel in gewisser Weise auch Führungs- und Managementsverantwortung. Das heißt also, leider komme ich so ganz persönlich auch nicht mehr so viel zur Forschung, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Also insofern sollte ich fairerweise auch ein bisschen von einem größeren Team sprechen und nicht nur von mir selber. Wir sind ja grundsätzlich, also hier in diesem Institut und auch ich persönlich, sehr stark an Wetter, Wetterprozessen, Wettervorhersage, Unsicherheit in Wettervorhersage, diesen Fragen interessiert. Und wie, denke ich, viele mitbekommen haben, sehen wir ja gerade eine unfassbare Revolution in der Wettervorhersage, dass wir eben nicht mehr auf Basis von physikalischen, numerischen Modellen Vorhersagen machen, sondern auf Basis von künstlicher Intelligenz. Und wenn mich jemand vor 10 Jahren gefragt hätte, kann man im Jahr 2024 ja eine globale Wettervorhersage machen, die eigentlich nichts von Physik versteht, sondern die rein statistisch ist, hätte ich auf jeden Fall gesagt, nein, auf keinen Fall, unmöglich. Ne? Das geht gar nicht. Grundsätzlich geht das nicht. Und es wurde jetzt ja wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr eindrücklich gezeigt, dass das sehr wohl geht. Und interessanterweise wurde das ja auch nicht von universitätsbasierten Forschenden gezeigt, sondern von Google und Huawei und Microsoft und eben diesen Big Tech Firmen, die natürlich große Computer und große Datenplatten und einfach sehr, sehr gutes Personal haben, solche künstliche Intelligenzprobleme zu lösen. Und jetzt, glaube ich, ist die interessante Frage, wie gehen wir alle mit dieser Revolution um? Und das heißt nicht nur, genau, wie geht Google damit um? Ich glaube, letzten Endes haben die das jetzt mal gemacht, um zu zeigen, dass man es kann, ne? Also auch um die Konkurrenz vielleicht ein bisschen zu beeindrucken. Und bisher war das dann auch alles öffentlich und frei. Aber in letzter Konsequenz muss man vermuten, dass sie natürlich irgendwann damit auch ganz gerne Geld verdienen wollen. Das heißt also, da gibt es dann auch irgendwie irgendwo neue Player im Bereich Wettervorhersage, die dann auch eine Konkurrenz zum Beispiel zu den nationalen Wetterdiensten sind. Genau, das heißt also, da entsteht ein ganz neues Forschungsfeld in meinen Augen mit neuen Playern, mit neuen Methoden und mit neuen Risiken und neuen Möglichkeiten. Und glücklicherweise haben wir hier am KIT in meiner Arbeitsgruppe, in meinem Institut und mit vielen Kollegen und Kolleginnen ein gutes Netzwerk aufgebaut, also wo eben die Mathematik und die Informatik und die Meteorologie gut vernetzt ist und zusammenarbeitet. Und damit, denke ich, sind wir wirklich hier gut aufgestellt, ja, dieses Thema auch mitzutragen. Aber ich glaube, wir können das Spielfeld da auch nicht Google überlassen, sondern wir müssen eben sehen, dass auch der Deutsche Wetterdienst, aber auch die Universitäten da mitreden können, mitforschen können und, was mir auch wichtig ist, mit ausbilden können. Ich habe schon gesagt, ich habe nach wie vor mein 9-Semester-Wochenstunden Lehrbudget. Also ich mache auch viel Lehre und mache das auch gerne. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, wir bilden im Moment auch die Leute in der Meteorologie möglicherweise nicht optimal aus. Wir haben eben sehr viel Betonung auf Physik, auf Differentialgleichungen, auf numerische Methoden und immer noch auch bei uns im Studiengang relativ wenig zu KI und den Möglichkeiten, die sich da bieten. Und ja, ich glaube, da kann man sowohl in Forschung als auch in Ausbildung ja ganz neue Horizonte ins Visier nehmen. Und ja, das finde ich sehr spannend. Und manchmal habe ich auch ein bisschen, sagen wir mal, ein mulmiges Gefühl, weil wir es mit so großer Konkurrenz und einem so schnellen Wandel zu tun haben. Aber meistens finde ich es spannend. Und ich denke, ja, das wird so ein Fokus auch sein in den kommenden Jahren.
Bin schon gespannt, da werden wir vielleicht in Zukunft mal wieder ein Gespräch führen, wenn wir dann wissen, was die KI so alles treibt oder je nachdem, wie erfolgreich ihr da seid, vielleicht reden wir dann gleich mit der KI und lassen dich weg.
weißt du?
Lassen die, unsere KI mit deiner KI.
Genau, ja, das ist noch genau, besser.
Die Möglichkeit steht euch natürlich immer frei. Die Frage ist natürlich, ob ihr so viel Informationen über mich findet, dass ihr eine KI trainieren könnt, die dann das Interview so machen würde, wie ich selber auch mache.
Das testen wir.
Genau, weil jede KI ist natürlich, sagen wir mal, nur so gut wie die Daten, an denen sie trainiert wurde. Ne? Und das ist auch das, ja, was man, glaube ich, im Moment bei dieser KI-Wettervorhersage jetzt sehen kann. Man hat sich da erstmal natürlich auf so gutartige Felder gestürzt wie 500 Hektopascal Geopotential oder Bodendruck oder irgendwas, ne, was man dann aus ERA5-Reanalyse-Daten nehmen kann und versucht, das mit einer KI vorherzusagen. Sobald man jetzt wieder zu höheren Auflösungen will oder zu schwierigen Parametern wie Niederschlag oder Wolkenbedeckung oder sowas, na, dann fehlen natürlich auch der KI zum Teil die Daten, an denen sie dann trainiert werden kann. Und ich denke, da tun sich auch noch viele interessante Fragen auf, ja, wie man am Ende letzten Endes die ganze Kette, ja, von Beobachtungen bis hin zur lokalen Wettervorhersage bestimmter Größen, wie man die mit KI am Ende irgendwie irgendwo bespielen kann oder ob man doch irgendwo in diesem Prozess auch noch physikalische Modelle überhaupt noch braucht.
Ah, spannend. Bisschen abgehängt hast du mich bei 9 Semesterwochenstunden Lehre. Ich habe 18. Vielleicht erfinden wir dafür eine KI und dann forschen wir ein bisschen mehr.
18 ist aber schon sehr ungewöhnlich, oder? Nicht?
Nee, ich Fachhochschule.
Fachhochschule.
Standard an Fachhochschule, okay. An Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ja. Noch so als Funfact nebenbei.
Dann sage ich danke für dieses sehr interessante Gespräch.
Ja.
Gern geschehen.
Hoffen wir mal, dass die Forschungsarbeit nicht so schnell wiederholt werden muss in dieser Form.
Das glaube ich, können wir alle hoffen. Und wenn dann nochmal sowas kommt, ja, dann hoffe ich wirklich sehr, dass die Leute so viel draus gelernt haben, ne, dann die Vorhersagen und Warnungen. Ich sage mal, dass sie besser kommuniziert werden, als es vielleicht in dem A-Beispiel der Fall war und dass die Leute es dann auch ernster nehmen und vorsichtiger reagieren. Das wäre zumindest in meinen Augen dann, naja, eine positive Lehre aus einer natürlich ansonsten, ja, schrecklichen Tragödie.
Unsere Hörerschaft weiß jetzt zumindest Bescheid.
Das stimmt. Sehr gut. Das stimmt. Dann vielen lieben Dank.
Danke, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Ja, mir auch.
Trotz des deprimierenden Themas. Ja, und wie gesagt, wir melden uns wieder, wenn es spannende Forschung gibt.
Genau, machen wir.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja, was es in der nächsten Folge zu hören gibt, wissen wir traditionell nicht, weil wir es noch nicht vorbereitet haben. Da war jetzt eine Vorbereitungspause. Wir haben jetzt viel am Stück aufgenommen und was in der nächsten Folge erscheinen wird, wissen wir noch nicht, aber es wird etwas Spannendes sein. Da bin ich dran, glaube ich, mit Vorbereiten, oder? Ja, ich bin dran.
Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, wir legen das auch einfach jetzt fest, dass du dran bist.
Gut, absolut. Ja. Bin ich dran und ich werde wieder ein schönes Thema finden, das es dann in 2 Wochen zu hören gibt. Und wer uns in der Zeit was sagen möchte, was wir in den vergangenen Folgen und in dieser Folge besprochen haben, kann sich natürlich direkt an Peter wenden oder idealerweise auch an uns. Dann können wir das weiterleiten oder selbst beantworten, je nachdem. So oder so, wenn ihr uns was schreiben wollt, dann tut das unter podcast@dasklima.fm. Wenn ihr mehr Informationen zu dem haben wollt, was ihr gerade gehört habt, dann geht auf die Seite dasklima.fm. Da gibt's alle Shownotes und auch nochmal die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Ihr könnt den Podcast bewerten, abonnieren, mit Sternen versehen. Alles, was man tun kann mit Podcasts, könnt ihr natürlich auch mit diesem Podcast tun. Ihr könnt diesen Podcast auch unterstützen. Einerseits finanziell, die Möglichkeiten dazu sind in den Shownotes aufgeführt. Andererseits ideell, indem ihr den Podcast einfach gut findet und anderen erzählt, dass ihr ihn gut findet oder, was uns am liebsten ist, indem ihr ihn einfach weiterhin anhört. Das ist am besten, weil zum Anhören ist er da und das nächste Mal zum Anhören gibt es diesen Podcast in 2 Wochen und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
Ich habe gleich auf die Karte geschaut, wie die Hochwasserlage bei mir ist. Ich bin da laut österreichischer Hochwasserrisikokarte bin ich safe.
Ich nicht.
Ich habe schon gesagt, die ein oder andere Hochwasserkarte, die sollte möglicherweise tatsächlich angepasst werden. Aber das ist noch was, wo sich die Leute eher vorscheuen. Ne?
Ich bin in dem Bereich, wo, wenn man die Kurve ein Stückchen nach oben macht, dann bin ich da drinnen. Also ich bin jetzt nicht so weit weg vom Wasser.
Aber ist es ein Eigentums- oder ist es gemietet?
Nee, genau. Miete.
Ich glaube, die Mieter können dann auch eher entspannt sein, aber die Eigentümer
Finde ich.
Sind es dann eher nicht.
Ja, das stimmt.